Gut, heute haben wir auf der Seite 45, das Thema ist Jesus Christus, Mensch und Retter. Auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Letztes Mal hatten wir Jesus Christus, ewiger Gott. Und heute schauen wir auf ein anderes Aspekt, dass er auch ein Mensch war, werden wir gleich sehen. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. 1. Timotheus 2,5. Halleluja. Halleluja. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Interessant, dass hier in diesem Vers die Gottheit Jesu betont wird. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Jesus Christus. Und der Mensch Jesus Christus und auch seine Menschlichkeit wird in diesem Vers betont. Halleluja. Ist ganz im Fall von Jesus Christus ist wichtig, dass wir seine Menschlichkeit betonen. Weil wir alle sind Menschen und das müssen wir nicht betonen, müssen wir niemandem erklären, dass wir Menschen sind. Alle wissen es schon. Aber im Fall von Jesus müssen wir das ein bisschen studieren, weil da er Gott ist, hatten wir letztes Mal studiert, können wir vielleicht auf falsche Gedanken kommen und denken, dass Jesus so eine Art Erscheinung war, ne, oder eine Art Materialisierung von einem Geist ist oder sowas in der Art, wie die Menschen sich solche Sachen vorstellen oder so eine Art Superman ohne Schmerzen oder so. Aber nein, darum ist wichtig, dass wir hier sagen auf der nächsten Seite, der Mittler, Jesus war 100%iger Gott und 100%iger Mensch. Warum ist so wichtig, dass wir das betonen? Nur weil er gleichzeitig Gott und Mensch war, konnte er Mittler sein. Ja, dieses Wort Mittler ist sehr wichtig in diesem Bezug. Mittler, jemand, der in der Mitte steht, jemand, der was vermittelt, der, wie in ein Geschäft, wenn jetzt jemand, auf Seite 48, Jesus Christus, perfekter Mensch, wenn jemand jetzt ein Geschäft vermittelt, zwei Parteien, jemand verkauft irgendwas und der andere kauft und da ist so ein Vermittler und eine Person, die in der Mitte steht, der zwischen die zwei Parteien dann dieses Geschäft vereinfacht. Vielleicht ist ungefähr das der Hintergrund von diesem Wort Mittler. Mittler ist das Wort, was diese Lektion oder dieses Teil dieser Lektion stark betont. Ja, und hier der nächste Abschnitt. Nur dadurch, dass er Mensch war, konnte er Mittler sein. Okay, ist klar. Und auch sein Tod am Kreuz macht nur Sinn, falls er völlig Mensch war. Das heißt, wenn Jesus jetzt ein Superman wäre, der keine Schmerzen hat, ne, wie wir vom Filme kennen, dann wäre alles Unsinn. Das heißt, dass Jesus am Kreuz gelitten hat oder so. Aber falls er nicht gelitten hat, was würde das dann bringen, ne? Wenn er keine Schmerzen gehabt hätte, dann wäre das doch kein Leiden und dann wäre das auch nicht, würde er unsere Schuld nicht bezahlen, weil sein Leiden war die Zahlung für unsere Schuld, das heißt die Strafe für unsere Schuld, dadurch, dass er gelitten hat. Und nur weil er gelitten hat, hat das auch eine Gültigkeit. Darum ist wichtig, dass wir das betonen, dass er 100%ig Mensch war. Und nur so konnte er die Schuld der Menschheit auf sich nehmen und stellvertretend sterben. Er konnte nur für die Menschen sterben, weil er ein Mensch war. Lass uns ein Beispiel nehmen. Wenn jetzt ein, wie könnte man das machen? Wenn wir jetzt mit einem Haustier sprechen, ne, mit einer Katze oder so, oder einem Hund, dann wissen wir natürlich, dass die Katze oder der Hund nicht versteht, was wir sagen. Es ist nur ein kleines Spiel oder so. Das ist nur lustig und interessant, aber es ist nicht wirklich wahr. Und wenn Jesus nicht wirklich ein Mensch wäre, dann könnte er auch die Menschen nicht verstehen und könnte auch die Menschen die Schulden der Menschen nicht auf sich laden. Und darum ist wichtig, dass er ein Mensch war. Nächster Abschnitt, nur als Mensch konnte er ein Nachfahr Abrahams und Davids sein, weil die Prophezeiungen haben gezeigt, dass der Messias, dass der Sohn Gottes, dass der, der die Sünden der Menschen tragen würde, ein Nachfahren Abrahams sein würde und Davids sein würde. Ja, und falls er nur eine Erscheinung wäre, nur ein Geist materialisiert, dann könnte er kein Nachfahren Abrahams und Davids sein. Hier die Texte 1. Mose 12 genau. Ne, und so weiter. Ja, darum ist es wichtig.
Zeugen Jehovas sagen ja, er ist nur ein Engel, ne? Und deswegen passt das gar nicht.
Ja, Halleluja. Vielen Dank, Franziska. Hier sehen wir, wie wichtig auch dieses Thema ist, obwohl es so ein bisschen theologisch klingt, aber es ist total wichtig für unseren Glauben. Weil wenn wir an Jesus glauben, als Sohn Gottes oder so, oder als Mensch, müssen wir da auch verstehen, warum es so wichtig ist. Das heißt, wenn wir sagen, ja, Jesus war der Sohn Gottes, aber wenn er kein Mensch gewesen wäre, dann könnte er auch unsere Schuld nicht tragen und dann wären wir ohne Vergebung. Hätten wir keine Vergebung und hätten wir keine Rettung. Darum war es auch wichtig, dass er hundertprozentig Mensch war. An Samen der Frau. Und dieser Text, 1. Mose 3, Vers 15, ist einer meiner Lieblingsverse der Bibel. Wahrscheinlich habe ich so 10.000 Lieblingsverse in der Bibel, aber trotzdem sage ich das immer. 1. Mose 3, 15 ist einer meiner Lieblingsverse, weil da steht, der Nachfahren der Frau, die Schlange, den Kopf zertreten würde. Der Nachfahren der Frau, sehr interessant, weil wer war die einzige Frau in der ganzen Geschichte, die ein Kind gezeugt hat, ohne einen Mann? Nur Maria. Das heißt, weil Jesus gezeugt wurde, ohne Hilfe eines Mannes. Und darum ist diese Prophezeiung auch so treffend, in 1. Mose 3, 15. So treffend, weil da steht ein Samen der Frau, ein Nachfahren der Frau würde der Retter sein, der den Satan besiegen würde. Und nur Jesus war ein Samen der Frau, das heißt einer, der kein menschlicher Vater hatte. Aber trotzdem war ein Nachfahre Abrahams und Davids, weil Maria Nachfahrin von Abraham und David war. Okay, nächster Abschnitt, Hiob. Hiob war in einer ganz schlimmen Lage und er hat gemerkt, hat eine wichtige Wahrheit bekommen als Offenbarung. Und der hat gemerkt, dass wir einen Erretter brauchen. Und er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Lass mal sehen. Was ich hier betonen möchte mit diesem Text ist, dass Hiob gemerkt hat, dass jeder von uns ein Sünder ist und jeder von uns einen Retter braucht, dass niemand sich selber retten kann. Und wenn man Gott kennenlernt, wenn man die Größe Gottes kennenlernt, dann merkt man, wie groß ist auch die Distanz zwischen uns und Gott. Und dass wir jemand brauchen, der uns hilft, diese Distanz zu schließen, uns hilft, zu Gott zu kommen. Hier im Hiob 42, Vers 5, vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob, vorher hatte eine ganz naive Sicht von sich selbst, aber nur als er diese ganzen Probleme durchgemacht hat, dann und hat auch eine Offenbarung von Gott bekommen, hat er gemerkt, dass Gott größer ist und dass wir Sünder sind und dass wir einen Mittler brauchen. Ja, hier kommt das, was ich vorher gesagt habe, Hiob 19, 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben, dass wir einen Mittler, einen Erlöser, einer, der uns hilft, einer, der uns vergibt, dass wir so einer brauchen. Interessant, diese Prophezeiung von Hiob, die mehr als 1000 Jahre vor Christus gesagt wurde, das heißt, Moses hat das Buch Hiob verfasst. Und Hiob lebte noch 500 Jahre vor Moses. Und er hat das gesagt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Sehr interessant, weil er sagt, der Erlöser, der Retter, der lebt. Das heißt, 1500 Jahre vor Christus lebte Jesus schon. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und er hat die Auferstehung Jesu prophezeit. 1500 Jahre vor Christus. Sehr interessant. Jesus ist der einzige Mittler, der einzige Anwalt. Der einzige, der uns verteidigen kann vor Gott. Der einzige, der für uns argumentieren kann. Der einzige, der was präsentieren kann vor Gott. Wir haben nur unsere Schuld zu präsentieren. Aber Jesus kann sich neben uns stellen und sagen, aber ich habe für dich gelitten. 1. Johannes 2,1: Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht länger sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Schuld Sünde ist, Jesus Christus. Das heißt, Jesus Christus ist unser Anwalt, wenn wir einen Ausrutscher machen. Das heißt, wenn wir etwas falsch machen, ohne es zu wollen. Ein Fehler machen, ein Fehler. Ja? Weil wir sollen nicht sündigen. Aber wenn wir jetzt einen Fehler machen, dann haben wir einen Anwalt. Der nächste Satz, bitte nicht aus dem Glauben fallen. Wenn ihr das liest, Jesus war als Mensch auf der Erde, alles, was er getan hat, war aus der Kraft des Heiligen Geistes, wie es Menschen gebührt. Wir tun auch Zeichen und Wunder aus der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus ist das Vorbild des neuen Geschlechts, wie er behauptet hat. Johannes 14,12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Jesus und das Neue Testament behaupten auch, dass was Jesus getan hat, war durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zum Beispiel, einmal haben die Schriftgelehrten Jesus beleidigt. Und Jesus hat Dämonen ausgetrieben und die haben gesagt, ja, Jesus treibt die Dämonen aus durch Beelzebub oder aus der Kraft Beelzebubs. Und was hat Jesus gesagt? Ich sage es jetzt in meinen Worten. Er hat gesagt, ihr habt den Heiligen Geist beleidigt. Ne? Weil er hat gesagt, die Sünde gegen den Heiligen Geist, die ist die einzige, die nicht zu vergeben ist und so. Damit er einfach gesagt, ihr habt den Heiligen Geist beleidigt. Aber was hatten die getan? Die haben die Kraft Jesus angezweifelt. Aber Jesus sagt, ihr habt den Heiligen Geist beleidigt. Das heißt, die Kraft, die Jesus hatte, um das zu machen, war die Kraft des Heiligen Geistes. Und das Neue Testament behauptet auch das, dass Jesus, alles was er getan hat, hat er aus dem Heiligen Geist getan. Warum ist es jetzt wichtig, in dieser Lektion das zu behaupten? Weil hier ist doch die Behauptung, dass Jesus 100%iger Mensch war. Aber wenn er 100%iger Mensch war, wieso hat er dann Wundern getan? Wieso hat er Menschen geheilt und Blinden sehen lassen, ne? Dann müssen wir sagen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber war er nicht Gott? Ja, aber die Bibel behauptet, dass Jesus die Herrlichkeit verlassen hat. Der hat die Herrlichkeit hinter sich gelassen in dieser Zeit. Er ist zur Erde gekommen, aber nicht in der Herrlichkeit, nicht in seiner früheren Herrlichkeit. Als er noch nicht auf der Erde war, als er im Himmel war, war er in Herrlichkeit. Gott ist in der Herrlichkeit, der Sohn ist in der Herrlichkeit, war in der Herrlichkeit. Aber in der Zeit, wo er auf Erden war, hat er die Herrlichkeit hinter sich gelassen. In diesen 33 Jahren hat er die Herrlichkeit hinter sich gelassen. Ansonsten konnte er nicht 100%ig Mensch sein. Weil er hätte so viel Macht, so viel Kraft, er könnte kein Mensch sein. Darum musste er seine Herrlichkeit hinter sich lassen. Und wieso hat er dann Wunder getan? Durch den Heiligen Geist oder aus dem Heiligen Geist. Ist etwas kompliziert, aber nur um das zu betonen, dass er 100%ig Mensch war. Gut, auf der nächsten Seite, Sohn des Menschen. Den Titel Sohn des Menschen hat Jesus für sich selbst am meisten benutzt. Circa 80 Mal kommt der Titel im Neuen Testament vor, um seine Menschlichkeit zu betonen. Interessant, ne? Interessant, weil niemand von uns betont die ganze Zeit, ich bin ein Mensch. Wer macht das schon? Wer müsste das machen? Niemand. In der Predigt und sagen, ich bin ein Mensch. Ne? Aber Jesus hat das immer wieder 80 Mal gemacht. Und das zeigt uns auch, dass er Gott war. Das heißt, dass er das irgendwie auch betonen musste, dass er auch ein Mensch ist. Okay, die Bibel lehrt, dass Jesus Fleisch und Blut übernommen hat. Total wichtig. Wie gesagt, Jesus war kein Geist, der sich materialisiert hat oder so. Nein, er war wirklich Fleisch und Blut übernommen. Er ist im Bauch von Maria, hat sich entwickelt seit seiner Entstehung, wie sagt man das, ne, seit seiner Konzeption, und war wirklich, sein Leib war wirklich aus Fleisch und Blut, und wenn er irgendwo hingehen musste, dann musste er laufen oder auf dem Rücken von einem Esel oder ein Pferd oder sowas in der Art machen, ne, in der Zeit, wo er auf Erden gelebt hat. Aber nach seiner Auferstehung, nein, dann konnte er hier verschwinden und irgendwo anders in Galiläa auch wieder auftauchen und dann wieder verschwinden und in Juda wieder auftauchen etc. Der konnte sich teletransportieren, so wie er wollte. Ne? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. In der Zeit, wo er Mensch war, hatte er Fleisch und Blut, und falls er sich mal verletzt hätte, dann hat er auch geblutet. Ne? Das wissen wir auch von seiner Kreuzigung, als die Nägel ihn durchbohrt haben, dann hat er auch geblutet. Ne? Er hatte einen Körper, das lesen wir Matthäus 26, 12. Er hatte auch eine Seele, Matthäus 26, 38. Und er hatte auch einen Geist, Matthäus 27, 50. Ne? Der Körper Jesu vor seiner Auferstehung, ne, immer betont, in der Zeit, wo er auf Erden gelebt hat, zeigte alle menschlichen Eigenschaften. Jesus dürstete, hungerte, war betrübt, weinte. Alles Eigenschaften, die Menschen haben. Und ja, es gilt, das hier zu betonen, dass Jesus ein Mensch war wie wir. Total wichtig. Und nur weil er so menschlich war, kann er uns auch verstehen, weil er unsere Leiden geschmeckt hat. Er hat Verfolgungen, Widerstand, Verleumdung, Ungerechtigkeit und Tod erlitten. Total wichtig, dass wir das betonen, dass unser Gott auch in dieser Zeit, in diese 33 Jahre, diese ganzen Eigenschaften hatten, und darum kann er uns auch verstehen. Wenn wir jetzt beten zu Jesus, dann können wir unser Herz ausschütten, weil er versteht uns. Gott, der Vater, der war immer im Himmel, war nie auf der Erde, hat die ganzen Sachen nicht gelitten, hat kein Leid geschmeckt. Der kann das nicht nachvollziehen, was wir leiden. Ne? Er kann natürlich Gebete erhören, er kann uns helfen, etc. alles machen, aber er kann nicht nachvollziehen, was wir durchmachen. Aber Jesus kann das. Halleluja. Gut. Nächster Punkt, Sohn Gottes. Ja, Jesus hat uns gelehrt, ihn Sohn Gottes zu nennen. Das ist auch ein wichtiges Wort. Ich weiß, dass es schon Diskussionen gab. Zum Beispiel Betty hat mal in einer Schulung eine Diskussion gehabt mit einigen Moslems. Die haben laut geschrien, dass Gott keinen Sohn hat. Die sagen das immer, Gott hat keinen Sohn. Aber Jesus hat uns gelehrt, ihn den Sohn Gottes zu nennen. Und wie können wir das verstehen? Das heißt, wir haben natürlich, sagen wir so, in einer bestimmten Art und Weise, kann ich das verstehen, wenn man sagt, dass Gott keinen Sohn hat. Weil natürlich gibt es im Himmel kein Krankenhaus und Gott, der Vater, war auch nicht schwanger oder so. Ne? Und auf dem Tisch von einem Kranken in einer OP-Saal jetzt ein Kind zur Welt gebracht hat. Ne? Aber warum nennen wir dann Jesus der Sohn Gottes, obwohl er auch das Wort genannt wird und der bekommt auch andere Namen, aber der wichtigste Name ist Sohn Gottes. Genau wegen das, lass uns mal den Spieß umdrehen. Lass uns mal den Spieß umdrehen und denken, wen gab es zuerst? Jesus war vor uns. Durch Jesus wurden wir geschaffen. Und das heißt, wir wurden geschaffen wegen Jesus. Durch Jesus. Und warum gibt es auf dieser Welt Söhne und Töchter unter anderem? Warum hat Gott das gemacht? Warum hat Gott Familien gemacht? Warum hat Gott diese Beziehung gemacht? Er könnte die Menschen gemacht haben wie Schnecken oder ich weiß nicht wie, ne? Könnte, ne? Aber warum hat er es so gemacht? Warum hat er die Menschen in Familien gemacht? Um uns zu zeigen, wie oder uns zu helfen und uns zu unterstützen in unserem Verständnis von seiner Person, dass wir ihn besser verstehen. Nicht hundertprozentig, wir können Gott nicht verstehen, aber wir können ihn teilweise verstehen. Wir können ihn verstehen, so wie er möchte, dass wir ihn verstehen, und er möchte, dass wir ihn so verstehen, dass wir Jesus, den Sohn Gottes, nennen. So möchte, dass Jesus wir ihn nennen. Ne? So möchte Jesus. So hat es uns gelehrt. Und darum sollen wir es auch tun. Und das hilft uns am meisten, zu verstehen, wer Jesus ist, wenn wir ihn so nennen. Darum ist das so. Ne? Nächster Punkt. Ja, der einzige Mensch, der gleichzeitig Gott ist. Alle Menschen sind auf dieser Erde entstanden. Ne? Das ist ganz logisch. Das heißt, unsere Existenz oder meine erste Erinnerung als Mensch gehen zurück bis zu meinem dritten oder vierten Lebensjahr ungefähr oder fünften, weiß ich gar nicht genau, ne? Wo ich so mich als Mensch oder als Wesen zum ersten Mal wahrgenommen habe. Und ich bin entstanden, meine Seele ist entstanden im Leib meiner Mutter. Vorher gab es mich nicht, mir nicht, ne? Vorher nicht, jeder von uns. Aber Jesus, nein, Jesus, er ist zur Welt gekommen. Ein völlig anderes Wort. Er hat quasi sozusagen eine Reise hierher gemacht. Er war in einem anderen Ort, er war bei Gott, als Sohn Gottes, als das Wort. Und hat sich entschieden, oder der Vater hat ihm verordnet, er soll zur Welt kommen und als Mensch Fleisch werden. Und dann hat er das auch gemacht. Für ihn war das wie eine Reise, wo er 33 Jahre in ein anderes Land war. Und dann ist er zurückgegangen. Ne? Völlig anders als wir. Ne? Wir gehen zum Himmel als unser Ziel, aber Jesus ist zurück zum Himmel gegangen. Argumente, die für die Gottheit Jesu sprechen. In der Bibel hat kein Mensch und kein Engel Anbetung angenommen, weil es verboten ist. Jesus hat als einziger Anbetung angenommen. Hier ein paar Bibelverse. Gott hat ihn als Sohn anerkannt bei seiner Taufe. Matthäus 3,17. Seine Jünger haben geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist. Nicht nur wegen seiner Worte, auch wegen seiner Wunderheilungen und seiner Autorität über Naturgewalt und böse Geister. Und seine Gegner haben niemals an seinen Wundern gezweifelt. Die Wunderkräfte Jesu waren so offensichtlich, dass seine Gegner sie nie in Frage gestellt haben, sondern nur versuchten, den Ursprung seiner Kräfte zu verleugnen. Halleluja. Gut. Das Geschenk, ein Kind Gottes zu sein, das ist jetzt wichtig. Wenn wir an Jesus glauben, dann können wir uns Kinder Gottes nennen. Dann werden wir zu Kinder Gottes. Gott adoptiert uns als seine Kinder. Obwohl er dieses Wort adoptieren ist nicht ganz so perfekt, weil, ich benutze jetzt ein anderes Wort, durch den Glauben werden wir vereint mit Jesus. Oder noch besser, Jesus wohnt in unseren Herzen und dadurch vereint er sich mit uns. Und wenn wir jetzt vereint sind, Apostel Paulus benutzt hier ein anderes Wort. Er sagt, wir sind Glieder seines Leibes. Das heißt, wenn jetzt ein Finger auch ein Teil eines Körpers ist, dann ist, sagen wir mal, mein Finger auch Sohn meines Vaters. Und wenn ich jetzt ein Teil des Leibes Jesu bin, ja, im übertragenen Sinn, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt ein Finger Jesu bin oder so, aber ein Glied des Leibes Jesu, dann bin ich auch ein Sohn seines Vaters. Und der Vater Jesu Christi ist Gott der Vater. Und darum sind wir auch Kinder Gottes, weil wir ein Teil seines Leibes sind. Halleluja. Gut, Johannes 1,12, ganz bekannter Vers. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das wird hier betont. Interessant, dass dieser letzte Nebensatz quasi unnötig ist. Man könnte hier nur den Anfang nehmen. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Punkt. Da wäre schon komplett. Aber nein, warum steht da denen, die an seinen Namen glauben? Ja, weil hier Johannes das hier betonen möchte. Der macht ihn doppelt gemoppelt. Er betont das, weil am Anfang steht allen aber, die ihn aufnahmen. Was heißt Jesus aufnehmen? Da könnte man hier diskutieren. Was heißt Jesus aufnahmen? Aufnehmen könnte man hier diskutieren und einige würden vielleicht in krumme Idee kommen. Das heißt, in theologischen, philosophischen Diskussionen, das hier falsch verstehen. Und darum sagt Johannes, er betont das wieder, die an seinen Namen glauben. Ganz klar. Man muss an Jesus glauben, ihn aufnehmen, an ihn glauben. Und dann haben wir das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das hier steht zum Beispiel im Gegensatz zu anderen, die sagen, jeder ist ein Kind Gottes. Ich habe viele Leute in meiner Vergangenheit getroffen, die das, sagen wir so, das leicht so sagen, so hinsagen, ne? Jeder, alle sind Kinder Gottes oder so, ja, weil viele denken, dass jeder ein Kind Gottes ist, und das stimmt nicht. Was stimmt ist, dass jeder von uns eine Schöpfung Gottes ist. Wir sind geschaffen von Gott, wir sind Kreaturen von Gott, obwohl das Wort Kreaturen ein bisschen jetzt auf Deutsch so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack hat. Darum sage ich eine Schöpfung Gottes, ist vielleicht ein bisschen schöner, so dieses Wort. Eine Schöpfung Gottes. Aber ein Kind Gottes zu sein, da bedarf es auch von Gott geboren zu werden. Und nur Jesus ist der Sohn Gottes und wir können nur Kinder Gottes werden, wenn wir geistlich geboren werden und wenn wir ein Teil seines Leibes sind. Ansonsten nicht, weil es einfach die Bibel so ganz klar und deutlich sagt. Es ist nicht, weil wir das nicht möchten, aber die Bibel sagt es. Und es heißt nicht, dass Gott die anderen Menschen nicht liebt. Die Bibel sagt ganz klar, er liebt alle Menschen. Er hat alle Menschen geschaffen, aber nur die an ihn glauben sind seine Kinder. Gut, nächster Vers, Lukas 2,11. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr Retter. Das Wort Jesus ist hebräisch und bedeutet Gott rettet. Das sehen wir zum Beispiel auch beim Namen Josua, weil wir wissen, dass auf Hebräisch früher nur die Konsonanten aufgeschrieben wurden. Darum ist Jesus und Josua das gleiche Wort eigentlich und bedeutet Gott rettet, der verheißene Erlöser, der Christus. Griechische Übersetzung des hebräischen Messias und bedeutet Gesalbter. Hier sind diese Worte, die wir verstehen sollen. Was bedeutet das Wort Christus? Was bedeutet das Wort Messias? Diese zwei Worte sind Übersetzungen, die bedeuten Gesalbter. Gesalbter. Im Alten Testament hat man Leute gesalbt, im Moment, wo man sie in bestimmte Dienste eingesetzt hat. Zum Beispiel Könige hat man gesalbt in ihre Zeremonie der Krönung, und auch Priester hat man gesalbt in dieser Zeremonie der Einsetzung, und auch Propheten wurden gesalbt zu ihrem Dienst. Und darum ist auch Jesus der Gesalbte, das heißt, dieses bestimmte Artikel betont hier, dass er ein besonderer Gesalbter ist. Versteht ihr? Dass der bestimmte Artikel sagt nicht, dass er ein Gesalbter war, sondern der Gesalbte, weil er zusammenfasst die ganzen verschiedenen Aspekte von Salbungen. Das heißt, er war der König, er war der Priester und er war der Prophet. Das heißt, der König der Könige, der hohe Priester der hohe Priestern und der Prophet aller Propheten. Darum heißt es, dass er der Gesalbte ist, weil er alles in sich vereint, diese ganzen Eigenschaften. Und interessant, dass, wie heißt Jesus Christus eigentlich? Jesus Christus heißt eigentlich Jesus. Und Christus ist ein Adjektiv, ne? Ist eine Beschreibung von wem er ist. Ist ein, sein Titel sozusagen, ne? Okay. Nur eine, interessante Information. Jetzt kommt diese Zeichnung, der Abgrund, wo links Mensch steht und rechts Gott. Und vielleicht habt ihr schon mal diese Zeichnung irgendwo anders gesehen. Schöner als hier in diesem Heft. Nur ich wollte hier nicht keine Rechte verletzen von Bildern oder so. Darum habe ich es nicht kopiert von irgendwo, sondern selber gezeichnet. Und das Schönste, was ich...
Hast du selber gezeichnet alles?
Ja, ich habe alles selber gezeichnet. Alles selber gemacht.
Sehr guter Zeichner.
Ja, wenn jemand eine Gabe hat zu zeichnen, es gibt viel Arbeit hier bei mir in diesem Bereich. Ja. Ich hatte schon das in Bielefeld das auch kommentiert, dass hier jede Lektion eine kleine Zeichnung hat am Anfang und die sind immer gleich im Heft, ne? Das Heft 1, alle 13 Lektionen haben die gleiche Zeichnung. Und ne, es wäre vielleicht interessant, wenn jetzt für jede Lektion eine andere Zeichnung wäre. Aber ne, das übersteigt meine Fähigkeit. Und dann, wenn jemand sich gerufen fühlt, um das zu ergänzen, dann wird ich und mich freuen und ich das Reich Gottes auch. Halleluja. Und diese Brücke, was Jesus hier ist, das, was er tut, Mittler, ne? Mittler, das war das Wort, was ich vorher gesagt habe, das sehr wichtig ist in dieser Lektion. Genau das macht hier Jesus in dieser Zeichnung. Er vermittelt, er ist die Brücke. Eine Brücke ist auch ein Mittler zwischen zwei Landköpfe. Und oben ist die Sünde, Jesaja 59, Vers 2, dass eure Sünden euch von Gott trennen. Und unten ist Jesus als eine Brücke, das heißt, der Mensch kann zu Gott, weil es dieser Mittler, diese Brücke gibt. Und interessant ist, dass wir nachdenken. Wir brauchen jemanden, der für uns tut, was wir nicht selber schaffen. Ne? Es ist demütigend zu denken, dass wir jemand brauchen, dass wir es nicht alleine schaffen, dass wir nicht aus unserer Kraft schaffen, zu Gott kommen oder heilig genug zu sein oder aus unserer Weisheit die geistlichen Eigenschaften zu entwickeln etc. etc. Aber es ist einfach so, wir brauchen jemand, der uns rettet. Und wir brauchen auch jemand, der uns Weisheit gibt, der uns geistliche Kraft schenkt zum Siegen und der uns hilft, wenn wir Schwierigkeiten haben, etc. Es ist demütigend, aber es ist einfach so. Und sogar in der Welt ist es auch so, dass man auch Hilfe von Nachbarn manchmal braucht, dass man Hilfe von Ärzten braucht, dass man Hilfe von Handwerkern braucht. Es ist ganz normal, dass wir Hilfe von anderen brauchen. Aber das zuzugeben ist schwer, dass man sagt, die Sünde ist mir ein Problem, ich brauche jemanden, der mir vergibt, der mir in die Hand nimmt und mir wieder mit Gott vereint. Ja, Jesus kann uns nur deshalb retten, weil er der Sohn Gottes ist. Große Religionsgründer haben Philosophien und Rituale hinterlassen, um zu versuchen, sich selbst mit eigener Kraft zu befreien, aber nicht wirklich geschafft, den Abgrund, den es zwischen Mensch und Gott gibt, zu überbrücken. Religionsgründer sind natürlich Menschen, die viel, wie sagt man so, ja, die hatten einen Wunsch, Menschen zu helfen, die waren nicht schlechte Menschen, soll man nicht behaupten, die waren sehr, ja, religiös und so weiter, aber die Wahrheit ist einfach, die haben das nicht geschafft. Nur einer, der gleichzeitig Mensch und Gott war, könnte das machen, das zu vereinen, den Mensch mit Gott zu vereinen, Mittler zu sein, die Brücke zu sein. Darum, Jesus ist für uns so wichtig. Auf der nächsten Seite, warum war Jesus überhaupt in der Lage, uns zu vergeben? Ja, hatte ich schon erwähnt, wenn er jetzt nur Gott wäre, dann würde er vielleicht auf das Kreuz genagelt werden, aber würde nicht leiden, weil Gott Geist ist und Geister können nicht genagelt werden. Ne? Und ja, aber die andere Seite der Münze ist, es sind doch dann viele tausende Menschen von den Römern gekreuzigt worden, aber die anderen haben die Sünden der Menschheit nicht vergeben. Warum konnte das Jesus? Weil er gleichzeitig Mensch und Gott war. Warum konnte er die Schulden der ganz vielen Menschen auf sich laden? Ja, ja. Jesus war vollkommen Mensch und weil er keine Erbsünde hatte, weil Maria vom Heiligen Geist schwanger geworden war, nur darum war er fähig, nicht zu sündigen. Darum konnte er auch unsere Sünden bezahlen, weil wenn er gesündigt hätte, hätte er seine eigenen Sünden und würde für seine eigenen Sünden bezahlen. Aber nur weil er keine Sünden hatte, dann konnte er auch für unsere Sünden bezahlen. Alles ist miteinander verknüpft, die ganzen Ideen. Jesus hat sein Leben lang nicht gesündigt. Hebräer 4, 15. Okay. Diese Tatsachen, die niemand anders erfüllt hat und überhaupt in der Lage wäre zu erfüllen, haben Jesus zur einzigen Person gemacht, der in der Lage war, stellvertretend für die Schuld vieler Menschen geopfert zu werden und so das Problem der Sünde zu lösen. Ne? Ganz klar, Jesus war der Einzige, der überhaupt in der Lage war, das zu machen. Ne? Es könnten viele Leute kommen und sagen, ich will für die Schuld der Menschen sterben. Ja? Aber wollen ist das eine, können ist das andere. Nur Jesus kann das. Ne? Und ich denke, sehr wenige würden das wollen überhaupt. Wer würde das sich wünschen, für andere zu sterben oder ans Kreuz genagelt zu werden für andere? Aber trotzdem, ne, auch wenn jemand das möchte, könnte er das nicht. Nur Jesus könnte das. Und er musste das auch wollen musste er das. Es war sehr kompliziert für ihn, als Sohn Gottes aufs Kreuz zu gehen. Das war sehr, sehr kompliziert für ihn. Ne, ist natürlich viel Leiden verbunden. Das ist kein Spiel. Das war kein Kinoabend. Ne? Das war wirklich keine, da gab's keine Anästhesie, keine Betäubung, keine Mitleid. Jesus wurde behandelt wie der schlimmste Verbrecher, wurde gepeitscht, ne? Und das waren keine Sachen hier, Kino, wie sagt man so, ne, aus Stoff oder so. Nein, das waren wirklich aus Metallfetzen, die die Haut wirklich zerrissen haben. Jesus hat wirklich gelitten wie nur wenige. Ja, das war sehr, sehr schlimm. Ich habe mal dieses Film, habt ihr sicher schon gehört, die Passion Christi. Die ist vor circa 20 Jahren oder so, wurde das veröffentlicht. Und es war in aller Munde und ich wollte mir das auch anschauen, aber ich habe nur ein paar Minuten zugeschaut und konnte es einfach nicht mehr. Ich konnte es einfach nicht, ne, weil ich daran gedacht habe, dass Jesus das wirklich durchgemacht hat. Ich habe das einfach nicht geschafft, diesen Film bis zu Ende zu gucken. Okay.